Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Ich bin sehr froh, dass wir heute wieder für euch da sind und einen Interviewgast haben. Ich hatte euch ja schon mehrfach angekündigt, dass wir wieder an neuen Terminen arbeiten und heute ist es endlich soweit. Zu Gast ist Franz Mestre. Wir kennen uns schon etwas länger und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt mit dem Termin hinbekommen haben. Franz ist gebürtiger Spanier und in jungen Jahren nach Krefeld gekommen. Da wirkt er immer noch unter anderem und zwar als Regisseur, Schauspieler, Musiker, Moderator, ausgebildeter Coach und Trainer, Yoga-Lehrer, hat Theaterwissenschaft und Kulturmanagement studiert. Abgesehen von seinen künstlerischen Tätigkeiten ist Franz als Trainer in Großunternehmen unterwegs, unter anderem zum Beispiel bei der DEVK, bei Tchibo oder der Deutschen Post. Und was er dort tut, das wollen wir jetzt gleich besprechen und vor allen Dingen auch das, was ihn auszeichnet, nämlich die Brücke zwischen Kunst und Business. Zunächst einmal sage ich Hallo Franz.
Ja, schön, dass ich mit dir sprechen darf.
Danke, dass du da bist. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich eben nicht vorbereite, weil ein ganz, ganz elementarer Punkt ist das Thema Improvisation. Ja. Das Ensemble Masters of Impro steht ja genau dafür, für Improvisationstheater.
Ja.
Und deswegen natürlich auch erstmal die Frage an dich, hast du dich denn auf heute vorbereitet?
Nö. Da du mir ja gesagt hast, es soll um Improvisation gehen, habe ich gedacht, naja, das Beste, was wir machen können, ist uns auf die Reise begeben. Und schauen, wohin uns der Gesprächsfaden führt, denn so entstehen Geschichten auf der Bühne und im Leben ja auch.
Ganz genau. Das hatte ich mir so auch schon gedacht. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen vielleicht vom Thema Improvisation auf der Bühne. Man kann ja keine Texte auswendig lernen, aber gibt's denn irgendwas, was man im Vorfeld tun kann, um sich auf so ein Stück vorzubereiten?
Naja, das eine ist, dass man natürlich einen Horizont hat von den Bausteinen, mit denen man arbeitet. Das Wissen um Theater, um Wirkung von Pointen und solchen Dingen oder wie Geschichten funktionieren. Improvisation ist ja nicht einfach irgendwas machen, was mir gerade einfällt, sondern das, was ich weiß, irgendwie sinnvoll kombinieren aus der momentanen Situation heraus. Und das genau passiert auf der Bühne. Und dann kann ich einerseits mich damit immer wieder auseinandersetzen und dann akut vor der Show gucken, dass ich in dem entsprechenden Zustand bin. Mhm. Im Wesentlichen, wie wir in der Welt sind, hängt davon ab, wie wir im Körper sind, wie wir uns empfinden, wie wir die Situation empfinden. Das heißt, da kann ich durchaus für sorgen, dass ich in einen ressourcevollen, entspannten und doch angespannten Mischzustand komme, der so die sogenannte Bühnenspannung ist und wo ich frei im Kopf bin, wo ich mich frei mache von Sorgen, die mich vielleicht am Tag beschäftigen. Und da gibt's Übungen und kleine Tricks. Das ist, glaube ich, die Kombination der Vorbereitung.
Das klingt sehr gut und vor allen Dingen klingt das nach einem der Schwerpunkte hier im Podcast und das ist das Thema Achtsamkeit.
Ja.
Wie würdest du das sehen?
Na, Achtsamkeit ist ein bisschen inflationär gerade, deswegen bin ich mit so dieser Schlagwortigkeit etwas vorsichtig. Aber grundsätzlich natürlich sich für das, was gerade passiert, zu öffnen, das ist für mich der Kern von Achtsamkeit. Und ich behaupte, das ist eine von mir noch nicht natürlich empirisch nachweisbare These, ich behaupte, man kann sich selber nur irgendwo stoßen oder irgendwelche kleinen Unfälle mit sich selber verursachen, wenn man nicht achtsam ist.
Ja.
Ich glaube, es geht nicht. Und jeder wird das nachvollziehen können. Vielleicht kannst du ja mal für dich selber überlegen, was du gerade anderes gedacht hast, kurz bevor du dich gestoßen hast.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das sind eben die kleinen Unachtsamkeiten, die dazu führen, dass man sich irgendwo stößt, dass man was fallen lässt, dass man irgendwo Dinge macht, die man eigentlich gar nicht wollte, weil man mit den Gedanken irgendwo anders unterwegs war und nicht im Hier und Jetzt.
Genau. Das ist im Endeffekt so der Kern von Improvisation, der Fokus auf das Hier und Jetzt. Es gibt kein richtig und falsch, sondern erstmal akzeptieren, das ist hier. Und dann von da praktisch weitergehen.
Ja.
Das ist jetzt akut natürlich für jeden die große Herausforderung, wo irgendwie alles eingeschränkt ist, alles anders ist, das irgendwie zu akzeptieren. Und interessanterweise gehen wir ja eine Krise nach klassischen Phasen durch. Und am Anfang ist erstmal so ein Schockzustand.
Mhm.
Da würde ich denken, den habe ich auch so wahrgenommen bei mir selber und in meinem Umfeld und vielleicht allgemein. Dann die Phase des Widerstandes, wo es irgendwie emotional wird. Das war für mich spätestens seit dieser etwas seltsamen Demonstration der Fall. Und gleichzeitig spürt man aber schon so ein bisschen den Anbruch der dritten Phase zu sagen, hey, da kommen neue Möglichkeiten. Und zwar nicht aus so einem komischen, klischierten Positive-Thinking-Ansatz zu sagen, hey, alles Schlechte ist auch was Gutes. Das halte ich so ein bisschen für vereinfacht. Ich glaube, man muss schon durch die Phasen durch. Man kann die vielleicht beschleunigen, wenn man weiß, wo man steht. Aber man muss durch die Phasen durch. Es gibt nicht eine Abkürzung zu sagen, hey, okay, Krise, ja, nehme ich alles an. da fehlt mir eine Verankerung, eine Verantwortlichkeit, die dann über Bord geworfen wird.
Kann ich gut nachvollziehen. Also letztendlich ist es natürlich der Punkt schon, dass man es auch annehmen muss. Das glaube ich eben sehr wohl, dass man die Phase auch akzeptiert, um sie überhaupt überwinden zu können. Aber genau das ist es ja auch, es eben nicht wegzudrängen und zu sagen, wir haben da jetzt eine Krise und das ist alles trotzdem positiv. Oder wir konzentrieren uns nur auf das Positive und lassen damit eben die negativen Folgen irgendwie außer Acht und damit auch unbehandelt, obwohl es vielleicht nötig ist, auch aktiv zu werden.
Ist es ja nicht richtig annehmen dann. Das ist ja dann nur halb annehmen.
Einverstanden.
Sondern nur das Positive annehmen. Ich glaube, so banal kann man das vielleicht fassen. Und das ist der Anfang von Improvisieren, genau wie mit dem kreativen Umgang mit Krisen. Ich muss das akzeptieren und sagen, okay, so ist das. Und voll und ganz und ohne Widerstände da sagen, okay, ich kann damit konstruktiv umgehen. Sonst ist mein Kopf ja auch gar nicht klar.
Absolut.
Und die Widerstände kennt ja jeder, ne? Dann bin ich wütend und ärgere mich über die Sachen. Und ja, danach kann ich dann irgendwie wieder vernünftig agieren. Und das darf auch sein. Also es ist ja auch da für mich die Abkürzung falsch zu sagen, ja, ich darf mal, wenn ich zwischendurch mich jetzt ärgern, sondern muss sofort, nein, dann lässt du die Phase des Ärgers raus, jetzt weißt du, okay, habe ich hinter mir. Nächste Phase.
Absolut. Jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen die Parallele gesehen zwischen Bühne und den Bühnen des Lebens, dem Privatleben zum Beispiel. Natürlich aber auch irgendwie für das Business, weil letztendlich trifft die Krise auch viele Unternehmen und die sind nun angehalten, sich völlig neu zu definieren, sich neu zu erfinden und auch umzudenken. Und als jemand, der in der Kultur zu Hause ist, hat es dich persönlich natürlich besonders getroffen. Also was kannst du jetzt gerade aktuell aus deiner Situation nochmal erzählen, was das Thema Improvisation bedeutet und wie du dich durch Improvisation jetzt gerade auf die Situation neu eingestellt hast?
Na, wie gesagt, ich konnte am Anfang mich einem Schock auch nicht erwehren, der auf mich gewirkt hat. Naja, und dann nach den Versuchen, wie kann man die alten Dinge irgendwie weitermachen? Das ist das Erste. Und dann merkt man aber frustriert, da geht ganz viel nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich jetzt einfach mal hinsetze und einfach mal gucke, was will ich denn eigentlich? Ich habe geguckt, was habe ich bisher gemacht? Aber was könnte ich denn noch machen? Oder wie könnte ich die Dinge, die ich bisher gemacht habe, noch anders kombinieren? Und zwar nicht aus so einem Impuls, hallo, ich bin noch da. Das habe ich bei vielen Künstlerkollegen so wahrgenommen. Die sind online gegangen und haben sich kostenlos der Welt zur Verfügung gestellt und haben ihre Kunst praktisch verramscht. Und ich denke so, nee, das kann es nicht sein. So, das ist nur ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ich verstehe das. Es sind auch tolle Sachen da rumgekommen. Also das ist ja alles zum Glück nicht so eindeutig, dass, wenn ich sage, das finde ich problematisch, dass das völlig ausschließend ist. Ich habe gesucht, wie kann ich diese Situation neu nutzen? Ich tue mich schwer, ehrlicherweise, mit der Übertragung von Improvisation hinter Glas, sag ich mal.
Wie meinst du das?
Das liegt nicht nur an der Latenz, ne? Die technische kleine Verzögerung, die unmöglich macht, sozusagen im direkten Anschluss zu sein, sondern immer so leichte Verzögerung. Das ist vielleicht das Geringste. Auch, dass man eigentlich aneinander vorbeiguckt. Ja, man schielt ja. Ne? Man schielt ja aneinander vorbei. Das finde ich schon problematischer, weil ich weiß von der Bühne und auch vom Coaching und vom Training, ich brauche den Blick und daraus kann ich lesen und da kann ich in Kontakt gehen. Und das ist so irgendwie verwischt und es entsteht keine Bühne, weil es so ein flacher Raum ist. Das sind so drei Dinge, wo ich gemerkt habe, nee, das hindert mich, wenn ich das mache. Dann möchte ich eine Form haben, wenn es für die Kunst ist, dass es irgendwie toll anzusehen ist. Und wenn es für Training und Coaching ist. Also bei Coaching ist es an der Stelle wieder interessant. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu Hause ist, öffnet man sich manchmal sogar noch mehr. Und weil man nicht sich so beobachtet fühlt, wie man das eben ist, wenn man zusammen gegenüber im Raum sitzt. Also das ist zum Beispiel eine Überraschung, die ich nicht erwartet hätte, dass da etwas besser geht.
Ja.
Für Trainings finde ich es nach wie vor schwierig. Alle Zoom-Meetings, die ich so mitgemacht habe, ach, ich sehe da so viele gelangweilte Gesichter die ganze Zeit. Und das, finde ich, gibt keine gute Energie in so eine ganze Geschichte rein. Also da bastle ich noch nach der Lösung, wo ich das Gefühl habe, da fühle ich mich wohl. Da kann ich das, was mir wichtig ist, zu transportieren, auch übertragen.
Ja.
Der Witz ist für mich tatsächlich, weil ich so ein bisschen meine Philosophie daran sehe, wie können wir als Menschen in einer Welt, wo immer mehr Technik ist, uns perfekt positionieren. Und das, glaube ich, geht, indem wir uns aufs Menschliche, auf die menschlichen Fähigkeiten, auf das, was nicht eins und null ist, was nicht berechenbar ist, was spontan ist, was ungewöhnlich oder auf verschiedenen Ebenen gedacht wird, dass wir uns darauf fokussieren.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was du eben mitbringst in die Unternehmen. Erzähl doch vielleicht einfach nochmal genau, was machst du denn alles im Unternehmensumfeld und wie kommt Improvisation da zum Tragen oder Improvisationstraining?
Interessanterweise natürlich, Training ist in erster Linie natürlich mit Veränderungsprozessen verbunden. Es geht fast immer darum, dass eine Veränderung im Unternehmen stattfindet und die muss kommuniziert werden, die muss vermittelt werden, da ist Unterstützung nötig. Dann gibt es natürlich den Show-Bereich, ne, wo man eine Veranstaltung begleitet und dann eben über die spontane Verarbeitung dessen, was da gewesen ist, an besonderen Situationen, an inhaltlichen Schwerpunkten, in einer etwas speziellen, verzerrten Form auf die Bühne zu bringen, damit man in einem Spiegel, der so ein bisschen pointiert ist, die Veranstaltung wiedererkennt, das Thema wiedererkennt. Und im Training ist es, ich bringe dieses ausgeschriebene, meistens schöne, kompakte Leitlinien, die sehr schwer so ins Leben zu bringen sind, versuche ich in den Körper zu bringen, in den Alltag, ins Normale, einen Transfer zu schaffen. Das ist eigentlich das Hauptding, Transfer von der Bühne, von dem, was man da an Fachkenntnis hat, in Unternehmen, weil auf der Bühne mache ich ja dauernd Veränderungen. Ich gebe mich der Veränderung hin. Absolut. Nur man darf nicht denken, dass die Veränderung eben einfach so ohne Stabilität geht. Das ist das, was ich in Unternehmen ganz viel mitbekomme, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, es ist Veränderung, keiner weiß eigentlich so richtig wohin. Das mag sein, dass man das nicht sozusagen in der Form kommunizieren kann. Was aber dann notwendig ist, wenn man nicht diesen Fixpunkt hat, ist ein Ankerpunkt im Hier und Jetzt, wo der Mitarbeiter das Gefühl hat, okay, ich habe hier so ein sicheres Bein und dann kann ich mich bewegen, wo mich umschauen, so wie im Basketball. Mhm. Wenn man dann so ein Standbein macht, so tak, 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 Sternschritt, dann kann man sich überlegen, spiele ich den Ball ab, laufe ich mit dem Ball oder. Denn ich habe die verschiedenen Möglichkeiten, die ich dadurch öffne, dass ich stabil bin und nicht chaotisch in der Gegend rumlaufe. Also es ist nur mal da so abgeleitet, das, was ich als Prinzip versuche, in Trainings zu vermitteln oder auch in der Spiegelung auf der Bühne, was Veränderung braucht, nämlich Stabilität. Und das ist so schön absurd. Es braucht eben oft das Gegenteil.
Was kann man denn tun, um die Stabilität überhaupt dann wieder zu erlangen? Weil die Krise oder die Neuerung, die Veränderung bringt natürlich irgendwie so ein bisschen Ungleichgewicht. Einerseits muss man eben mit den neuen Bedingungen zurechtkommen, andererseits halt auch die Stabilität herstellen. Und hast du da einen konkreten Tipp, was man tun kann, um stabiler zu werden?
Naja, also wenn ich jetzt mal gucke, was habe ich selber gemacht? Ich habe den Schritt zurückgemacht. Mhm. Den Schritt drauf zu gucken, was ist denn da? Dass man nicht so in dem Alltagswahnsinn und da hatte ich das Gefühl, diese Chance entsteht ja durch dieses, die Zeit steht still Gefühl, einen Schritt zurückzutreten und dann zu gucken, okay, was haben wir denn da? Was ist denn wichtig? Was sind unsere Schwerpunkte? Wo passieren viele Fehler? Was kann da an Veränderungen raus entstehen? Und neue Perspektiven drauf zu werfen. Und dann kann ich mich auf die neue Situation einstellen. Das ist ja so, wenn die Welt sich verändert, ist es meist ganz gut, sich auch in einer gewissen Weise zu verändern. Nicht unbedingt parallel mit der Welt, aber zumindest so adaptiv, wie ich mich wohlfühle damit.
Ja, vielleicht auch der Schritt zurück ist natürlich ein guter Weg, um auch nochmal zu schauen, was habe ich denn überhaupt an Stärken? Was sind meine Assets? Worauf kann ich mich konzentrieren? Weil es ist natürlich wenig sinnvoll, die Stärken mit über Bord zu werfen oder eben das, was gut läuft, zu verändern, nur weil sich alles andere verändert.
Absolut. Das passiert halt natürlich gerne, dass wenn man irgendwie alles verändert, leider auch viele gute Sachen irgendwie mit weggespült werden. Und sicher, natürlich, im Theater gibt es diesen schönen Satz, so wenn man eine Inszenierung macht und dann am Ende feststellt, dass man irgendeinen kleinen Baustein nicht reintun kann. Warum auch immer, weil es dramaturgisch nicht funktioniert, weil es zu lang ist sonst wie. Und das war möglicherweise ein Lieblingsmoment des Regisseurs. Und dann heißt es, kill your darlings. Bring genau das, schmeiß es weg im Sinne des Ganzen. Das kann auch mal nötig sein, ne? Dass man irgendwas, was man eigentlich gedacht hat, das ist das Wichtigste, dass man das auch kippt. Auch das ist die Möglichkeit. Zumindest muss man die Möglichkeit denken. Es ist für mich nicht so, dass es so schnell geht. Denn es gibt ja so schön viele Perspektiven. In unserem Gespräch gibt es ja allein schon meine Perspektive, deine Perspektive, die Perspektive des Hörers, die Perspektive von uns nach dem Gespräch.
Absolut.
Und viele andere Ebenen. Und dann sollte man schon so ein bisschen, finde ich, wandelbar sein. Und das ist genau das, was wir in den verschiedenen Rollen auf der Bühne machen. Wechseln von dem Charakter, das Stichwort einbauen. Und
ja, es ist eine schöne Analogie. Also du hast jetzt mehrere Sachen gesagt. Ich versuche sie nochmal ein bisschen zusammenzuführen. Also einerseits die Körperlichkeit, in den Körper zu kommen und eben auch da in sich reinzuhören, um im Moment zu sein. Und andererseits eben dieses Spiel mit den Rollen und das Thema der Perspektive. Also das heißt, ja, wenn man sich anders mit einem Thema beschäftigen möchte, ist es dadurch auch durchaus sinnvoll, die Position zu verändern oder eben die, ne, den Platz im Raum, den man gerade eingenommen hat, um nochmal von der anderen Seite zu gucken. Ich glaube, gerade wenn ihr jetzt irgendwie, nehmen wir mal ein Einmannstück, dann nimmt man ja auch verschiedene Rollen und verschiedene Positionen ein, wenn man verschiedene Rollen einnimmt. Wie kann man denn sowas beispielsweise auch auf ein Business-Thema übertragen?
Also ich glaube, man muss sich einfach nur klar machen, dass wir mindestens eine Handvoll Rollen perfekt spielen. Ja, Partner, Mitarbeiter, was weiß ich, Vater, Kind und. Hm. Da kotzt es mich nichts. Wenn ich nach Hause komme, zu meiner Mutter ins Haus, dann weiß ich nach dem ersten Schritt, wie das Gefühl ist und wie die Rolle da geht. Auch das weiß ich, wenn ich ins Unternehmen gehe. Da weiß ich auch genau. Da ist meine Rolle. Am Anfang muss ich die so ein bisschen suchen und irgendwann hat man die so halbwegs. Wenn wir es technisch angucken, was ist ein Rollenwechsel, vollzieht er sich im Körper ganz stark. Das ist ein möglicher Zugang zu Figuren, ist seine Körperhaltung zu verändern. Und das hat einfach eine unmittelbare Auswirkung. Wenn ich mich so ganz klein zusammenkauere, das mache ich jetzt gerade, man hört es an der Stimme. Ich kauere und du hörst es an der Stimme, dass irgendwas mit meinem Körper ist. Wenn ich mich jetzt anders hinsetze, im Gegenteil, dann denkst du, okay, was ist jetzt mit dem los? Da ist die Stimme auch wieder völlig anders. Ich habe jetzt nur meine Körperhaltung verändert von zusammengekauert in ausgebreitete Arme. Jetzt rede ich wieder halbwegs normal in der Haltung. Wenn das so einfach wirkt und ich mir vorstelle, dass ein Mensch, der sozusagen seine Persönlichkeit in den Körper einschreibt, dann sehe ich das. Du kommst in den Raum und du siehst, wie der Körper sich verändert und du weißt, wie das Statusgefüge ist.
Stimmt.
Das ist ja alles sofort ablesbar. Und es ist auch eine Kenntnis, die viel hilft, zu wissen, wie baut sich so eine Hackordnung auf. In eigentlich allen Gruppen bauen sich so Rangfolgen auf. Sehr, sehr schnell. Und wenn die nicht geklärt sind, dann gibt es ein bisschen Streit bis zum bestimmten Punkt und dann irgendwann ist das eingefahren. Das ist im Übrigen ja auch der Effekt, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt und seinen Raum sucht. Da sucht er den Raum in dieser Ordnung. Ja, Hackordnung klingt ein bisschen brutal. Fakt ist, dass wir uns in bestimmten Positionen wohlfühlen. Wir fühlen uns an der Front der Entscheidung, da wo der Gegenwind am stärksten ist, vielleicht wohl. Oder wir fühlen uns in der zweiten Position, wo ich mitentscheiden kann, aber wo ich ein bisschen im Windschatten bin. Und das sind Dinge, die sind in unserer Persönlichkeit. In bestimmten Kontexten möchten wir da oder da mehr sein. Oder jemand ist in bestimmten Konstellationen vielleicht jemand, der gerne ganz unten steht und einfach irgendwie den Prozess unterstützt, ne? Und die Dinge, die so gemacht werden müssen, Mann für alle Fälle. Ja, jemand, der da entsprechend drauf anspringt, wird sich da in der passenden Gruppe positionieren. Das heißt, das ist ja auch was meine Rolle dann beeinflusst. Das heißt, ich kann einerseits in der Rollengestaltung Zugänge wählen. Ich könnte ja auch anfangen, meine Stimme zu verstellen. Da geht sofort mein Körper mit. Und man weiß ja schon, es gibt Menschen, die haben sehr angenehme Stimmen. Ja? Mhm. Da ist es schon ein Problem, wenn ich so spreche. Das heißt, ich verändere meine Stimme einfach nur. Und das passiert bei Stress. Dann kommt diese Hochtonalität, die gerade da war. Dann drückt es hoch. Und wenn ich ein bisschen entspannter in der Situation bin, aha, kann ich plötzlich Veränderungen in der Rolle erfahren. Die Frage ist, empfinde ich die Rolle, die ich spiele, als abgeschlossenes Skript oder nicht?
Dann sind wir ja wieder bei Improvisation.
Ja, oder wir sind bei Konflikten. Mhm. Wenn du dich mit jemand streitest, wird es bestimmte Personen geben, wo du sagst, ich weiß genau, wie der reagiert. Mhm. Ich weiß genau, wie der reagiert. Wenn ich dem jetzt das sage, wird er das und das machen. Mhm. Und du wirst mir ganz viele Beispiele davon nennen können, warum das genau so gewesen ist. Und es wird sich immer wieder wiederholen, solange du davon ausgehst, dass es so sein wird, weil du alles dafür tust, auch intuitiv. Wenn du dir aber erlaubst zu sagen, okay, wie könnte es noch anders laufen?
Ja.
Und machst dir im Vorhinein Gedanken, okay, wie könnte das anders sein? Wechselst mal die Perspektive in der Vorstellung. Wie sieht eigentlich dieser Streit aus seiner Position aus? Aha, wenn ich in seiner Position wäre, würde ich das vielleicht so sehen. Wie sieht das Ganze von außen aus? Und plötzlich löse ich das Konfliktfeld auf, weil ich eben meine Rolle nicht als abgeschlossen wahrnehme. So als Opfer sozusagen meiner Position.
Das heißt, es ist als eher so eine Frage des grundsätzlichen Mindsets, ob man auch imstande ist, gescheit zu improvisieren oder in Mustern abläuft.
Absolut. Und das ist die Gefahr, wenn man verkrampft auf die Bühne geht, dass man versucht, auf Muster zurückzugreifen und dann wird es eine ganz verkrampfte Angelegenheit. Mhm. Das ist die häufigste Frage. Impro, ach komm, habt ihr doch alles vorbereitet. Es kann doch gar nicht so auf die Pointen gehen, wenn ihr es nicht vorbereitet hättet. Es ist genau das Gegenteil. Der Zuschauer atmet mit. Wenn ich in die Panik gerate, auf meine Sachen zuzugreifen, die ich denke, dass das lustig sein könnte, und zu 90% ist es das nicht, weil die Zuschauer spüren, oh, der hat Stress. Und der Atem stoppt wie beim Schauspieler auf der Zuschauerseite genauso. Und wenn ich da sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ich akzeptiere jetzt mal, dass ich nichts weiß. Es darf sein. Ich fühle mich schlecht, weil sie stehen vor mir, weil sie haben Geld dafür bezahlt. Was auch immer. Und ich gucke, was es mit mir macht. Was in dem Moment stimmig ist. Ich muss in mich reinspüren. Da sind wir wieder über der Achtsamkeit. Wie geht es mir in der Situation? Wie kann ich das klar kommunizieren? Ganz banal, wenn ich sage, ich fühle mich so, fühlt sich niemand angegriffen. Ich sage was über mich. Das hat keine Relevanz für andere.
Also offen, ehrlich und authentisch, wenn wir das jetzt mal so dann so zusammenfassen, ja, als Basis. Und dann haben wir eigentlich, ja, das hast du jetzt sehr häufig auch schon rausgearbeitet, ist eigentlich Kommunikation ja der Schlüssel.
Wir können ja nicht kommunizieren, wie dieses Bonmot von Watzlawick heißt. Aber das ist schwer zu begreifen, finde ich trotzdem immer wieder. Dass wenn ich da einfach jetzt nur stehe, dass ich damit auch kommuniziere.
Klar.
Ich glaube, man würde sich manchmal gerne entziehen. Und dann passieren sehr gerne Missverständnisse.
Ja, das glaube ich auch. Weil letztendlich ist es so, man möchte einfach nicht in der Situation sein. Das Problem ist, man verlässt sie dadurch ja nicht, sondern man verschwindet dann vielleicht in seine Gedankenwelt und überlässt dem Gegenüber vollständig die Interpretation dessen, was in einem vorgeht.
Ja, ich bin jemand, der zum Beispiel, wenn er sehr konzentriert zuhört, auch beim Regieführen, so ein bisschen nach unten guckt und sehr viel hört. Das könnte für einen Schauspieler auch sehr verstörend sein, dass da jemand die ganze Zeit runterguckt und gar nicht hochguckt.
Aber es ist eben dein Ausdruck der Konzentration.
Richtig. Und die Fehldeutung könnte sein, der ist abgewandt. Das wäre dann so ein bisschen aus der Klischeekiste der Körpersprache. Verschränkte Arme heißt Abwehrhaltung. Also das ist mir ein bisschen einfach, dass so in 80er Jahren, als das so aufkam, wurden gerne so Formeln rausgegeben. Wenn man die differenzierter betrachtet, ist das auch sehr, sehr hilfreich. Aber ich warne immer davor, so mit so 1-1 Floskeln nach dem Motto, jeder Mensch ist gleich. Wenn das so da steht als Regel, dann gilt das für dich und für dich und für dich, finde ich auch. Und ich glaube, das ist dann doch ein bisschen komplexer.
Einverstanden. Was könntest du denn an, sagen wir mal, wichtigsten Tipps zum Thema Körpersprache deuten, richtig deuten, geben? Natürlich ist das ein Themenfeld, wo wir wahrscheinlich 5 Folgen am Stück zu machen könnten, hätten immer noch keinen grundlegenden Eindruck. Aber dennoch gibt es ja vielleicht ein bisschen was, wo man sagen kann, nicht wenn der das macht, dann. Aber achte darauf und versuche dir darüber eben dann ein Bild zu machen.
Naja, ich kann, wenn ich mir einfach nur klar mache, wie ich mich gegenüber meinem Gesprächspartner positioniere, im Stehen, im Sitzen, nebeneinander, frontal. Das sind ganz einfache Dinge, die kann ich beeinflussen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt ein schwieriges Gespräch und mit der Person, mit der ich das Gespräch zu führen habe, ist die Gefahr groß, dass da Konflikte entstehen, weil irgendwie beide emotional sind. Dann würde ich einen Teufel tun, mich gegenüber an den Tisch zu setzen. Sondern würde auf jeden Fall einfach dafür sorgen, ich setze mich an die Seite. So, das ist jetzt nicht unmittelbar das, was meinen Körper innen betrifft, aber meine Position des Körpers im Raum. Das ist relativ einfach. Und die Frage, wenn ich andere Körper angucke, ist ja viel weniger, was bedeutet das als eine intellektuelle Deutung, sondern wie fühlt sich das an? Wenn man überhaupt nichts mehr weiß, kann man immer genau das beschreiben. Das ist dann wieder annehmen, zu sagen, ich habe das Gefühl, du lehnst mich ab.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dein Körper signalisiert mir eine Abwehr. Ist das richtig? Also der Profi für das Wissen, was mein Körper sagen will, bin ich ja immer noch selber.
Einverstanden. Ja.
Und dennoch kommuniziere ich natürlich Dinge, die ich nicht rational verarbeite. Deswegen reicht das nicht aus, über den Kopf was zu deuten, sondern ich muss schon ein bisschen reinspüren. Und wenn ich natürlich die Perspektive wechsle und dann mir das von außen angucke, wie stehen unsere Körper zueinander, was passiert denn da gerade, dann sind das so Zeichen. Es gibt vielleicht noch eine zweite Sache, die ich sehr hilfreich finde, ist, sich zu überlegen, wie kann ich mit dem anderen, esoterisch würde man sagen, schwingen, wie kann ich mit dem Rapport aufnehmen, wie kann ich mit dem Kontakt aufnehmen. Und da finde ich, braucht man nur mal hoffentlich irgendwann wieder in Cafés gucken, wo man verliebte Paare sieht, die sich gegenüber sitzen und die synchron ihre Bewegungen machen. Das heißt, wenn ich die Körperhaltung des anderen annehme, kriege ich vielleicht eine Ahnung, je genauer ich das mache, umso genauer ist auch meine Einsicht. Das heißt, wenn ich nur grob irgendwie kopiere, aha, der macht es so und gibt mir da keine Mühe, da reinzuspüren, dann werde ich nichts erfahren. Aber auch das ist erstmal nur ein Anhaltspunkt. Und nicht ohne den anderen über den anderen urteilen. Das finde ich einfach ein Mindset, der wesentlich ist. Macht es euch nicht so einfach, dass ihr schon wisst, wie der andere ist. Fragt ihn doch lieber selber.
Das Thema, das verlangt natürlich eine gewisse Offenheit. Und wir wissen es ja, jeder von uns ist ein Stück weit voreingenommen und verlässt sich mehr oder weniger eben darauf. Was kann ich denn tun, um in so eine Offenheit überhaupt zu kommen, um es mir überhaupt zu ermöglichen? Weil ich natürlich eben vorgetriggert bin. Wie kann ich da meine eigenen Muster auch in Frage stellen?
Also wir denken ja meistens in so Ursachen-Wirkungsketten, ne? Logische Schlussfolgerung, ja, das wegen dem, wegen dem, wegen dem. Das geht auch rückwärts immer wunderbar. Man hat ja sofort immer den Schuldigen für irgendwas, was passiert ist, ne? Da hat man sofort die Ursache gefunden für die Wirkung. Das heißt, dieses lineare, dieses vertikale Denken muss man erweitern, nicht aufgeben. Das ist schon sehr gut, logische Schlüsse zu ziehen. Aber zu erweitern um eine horizontale, über eine assoziative Denkweise. Das Problem ist, man hat das Ziel nicht vor Augen bei einer assoziativen Denkweise, sondern ich positioniere Dinge miteinander mit offenem Ausgang. Und irgendwann gibt es einen Moment, wo ich das Gefühl habe, sehe ich Strukturen, die zusammenpassen. Da muss ich mich halt auf den Weg machen.
Wir reden jetzt ja die ganze Zeit davon, dass man in einer Rolle ist oder eben verschiedene Rollen einnehmen kann. Jetzt frage ich mich, wie komme ich raus aus einer Rolle? Was kannst du uns da an die Hand geben?
Naja, erstmal würde ich sagen, raus aus einer Rolle, wohin? Es gibt ja kein Jenseits einer Rolle. Es gibt ja keine neutrale Position von mir. Aber das ist natürlich gerade das Schwierige. Wenn ich aus dem Kinofilm als Jugendlicher kam und habe Superman gesehen, wollte ich Superman sein. Und das Tolle ist, das habe ich tatsächlich natürlich versucht. Ich bin dann auf der Straße rumgelaufen und ich habe mich kurzzeitig gefühlt wie Superman. Und ich würde behaupten, dass meine Wahrnehmung der Welt eine völlig andere war. Weil ich habe die Wirklichkeit sozusagen verdreht. Die Rolle hängt damit zusammen, welchen Blick habe ich auf die Wirklichkeit? Und dann habe ich ja meine Rolle innerhalb dieser Wirklichkeit. Das heißt, wie gucke ich auf die Welt? Und wenn ich einfach, und da sind wir wieder beim Mindset, wenn ich mich frage, wie möchte ich denken? Möchte ich gerne, dass Leute mir positiv begegnen? Aha, dann gehe ich da mal positiv raus, quatsch den Bäcker an und sage, hey, da sind wir mal echt schön farbige Brötchen, die sie da heute haben. Was auch immer, völlig egal. Das Interessante ist, wenn man das macht, die Wirklichkeit dreht sofort. Plötzlich lachen die alle, die vorher noch finster geguckt haben. Wenn ich was mitgeben wollen würde jetzt in der Kürze der Zeit, dann vielleicht eher den Impuls, improvisiert doch mal im Alltag mit den Menschen, denen ihr zufällig begegnet. Gebt den netten Satz rüber, macht ein Kompliment, einfach nur so. Und dann geht ihr weiter. Nicht, weil ihr die Welt verbessert dadurch. Vielleicht auch. Aber ihr fühlt euch vor allen Dingen besser. Man fühlt sich besser, wenn man diese positive Energie rausschickt und die Welt einfach ein bisschen positiv betrachtet. Nicht, indem man da mit rosa-roter Sonnenbrille durch die Welt läuft. Das ist totaler Quatsch. Aber am Ende, wenn ich was akzeptiere und positiv weitergehen will, muss ich was Positives ins Spiel werfen. Sonst wird es nicht positiv weitergehen.
Man erntet, was man sät.
Ja, absolut. Ich meine, manchmal denke ich so, oh, das kommen an die ganzen Kalendersprüche so in den Kopf, die dazu passen. Und gleichzeitig denke ich so, naja.
Es ist halt auch was dran.
Genau, es ist was dran. Man muss die halt ein bisschen in Ruhe angucken und nicht einfach so unbedacht verwenden.
Einverstanden. Nicht einfach nur teilen, sondern tatsächlich auch drüber nachdenken.
Oh ja, das ist ja schon fast medienkritisch so geschossen. Ich lese den Artikel mal, bevor ich ihn teile. Das ist auch mal eine Möglichkeit. Ich fand die Headline so geil.
Genau. Hast du gelesen, was drin stand? Nee, Headline reicht doch.
Ja, genau.
Ja, da sind wir dann auch wieder in der heutigen Zeit.
Absolut. Vielleicht die zweite Kleinigkeit für den Business-Kontext. Redet mehr von Face-to-Face miteinander, wenn es wieder geht. Oder hört euch einfach nur zu am Telefon. Oder seid euch klar, wenn ihr eben vor dem Bildschirm sitzt, was da alles wegfällt. Und wenn ihr hört, dann ist man emotional auch noch dran. Da, wo ich das größte Feld an Missverständnissen und unnötigen Konflikten sehe, ist E-Mail und sonstiger digitaler Schnellverkehr. Oh, das öffnet so viel unnötige Tore für unnötigen Ärger. Auch den können wir uns, glaube ich, viel ersparen, wenn wir einfach direkt mit den Menschen sprechen und nicht immer so um die Ecke des Mediums.
Jetzt gibt es natürlich auch vorteilhaften Einsatz neumodischer Medien für eine kurze Abstimmung oder wie auch immer. Wo würdest du denn die Grenze ziehen? Also jetzt zum Beispiel, um einen Termin zu vereinbaren, bietet sich eine E-Mail super an, um Dinge ohne jetzt große Kommentare zu verschicken, einfach nur, wenn jemand etwas benötigt, bietet es sich an. Du meinst ja wahrscheinlich eher längere Texte, die dann besser persönlich geklärt werden oder wenn es halt auf einer persönlichen Ebene und nicht mehr rein auf der Sachebene
ist. Sobald Emotionen im Spiel sind, habe ich mir angewöhnt, eine Nacht über die Mail zu schlafen, als Minimalanforderung an mich selber. Und am nächsten Tag sah die Welt immer anders aus. Mhm. Ich habe nicht viele von diesen Mails abgeschickt und andere völlig neu geschrieben. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich Emotionen beim Schreiben habe, dann bin ich sehr eng in meinem Horizont drin und sehe ganz viele Bilder, die ich aber nur ganz unzureichend in Worte fasse. Und das sollte man vermeiden, solche sozusagen vieldeutigen Aussagen zu treffen, sondern so wenig wie es geht. Ich meine, das predigen uns ja alle sozusagen, die Digitalität vorwärts sein wollen, konzentriert euch von anderen Informationen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, wenn ich mich darauf konzentriere, worum geht's wirklich und was sind reine Dinge, die ich aus meiner Perspektive formuliere und nicht es ist ja. Ne, das sind alles Konfliktoren.
Einverstanden. Ja, prima. Dann sage ich an der Stelle schönen Dank, lieber Franz. Ich glaube, wir hatten eine ganze Menge an interessanten Themen, die wir heute mitnehmen können. Einerseits zum Beispiel, dass das ganze Leben eigentlich eine Bühne ist und wir ständig improvisieren müssen. Wir haben gelernt, wie wir ein Stück weit die Rollen wechseln und welche Bedeutung das hier und jetzt für uns hat und wie man auch den Körper dazu nutzen kann, um Situationen einfach besser anzunehmen. Die Frage, die ich mir jetzt final noch stelle oder ein Fazit, was ich jetzt daraus sogar ziehen würde, ist, die Kunst des Improvisierens basiert maßgeblich, nach dem, was du so geschildert hast, ein Stück weit auch auf Ruhe und dass man sich die Zeit und die Gelassenheit nimmt, eine Situation überhaupt anzunehmen und eben nicht vorschnell zu reagieren, sondern tatsächlich den Moment nimmt, um es auf sich wirken zu lassen, um dann eben wieder auch agieren zu können, sich vielleicht nochmal kurz aufzurichten, sodass ich in der richtigen Körperhaltung bin, um einen Impuls zu senden, mich voll drauf einlasse und eben in dem Moment bin. Sehe ich das richtig oder wie würdest du es beschreiben?
Absolut. Ich würde vielleicht einfach noch ergänzen. In dem Moment nehme ich ja wahr, ob das, was ich sehe, was mein Blickfeld ist, ob das klein oder groß ist. Mhm. Wenn ich ein genussvolles Erlebnis habe und bin ganz voller Ressourcen und schaue es mehr oder wie auch immer, dann werde ich bestimmt eine unglaublich breite Perspektive haben. Das heißt, ich werde sehr viel wahrnehmen, was auch noch in meinen Augenwinkeln ist. Wenn ich in so Problemzustände komme, ja, oder so das Gefühl habe, so ist das, dann wird das im wahrsten Sinne des Wortes, mein Blickhorizont wird eng. Mhm. Und das kann ich wahrnehmen. Ich kann einfach gucken, wo gucke ich jetzt gerade hin? Und das kann ich aktiv verändern. Ich mache so eine kleine Übung, manchmal so zur Auflockerung diesbezüglich. Du streckst deine beiden Arme aus und streckst die Zeigefinger aus und guckst sozusagen auf der Achse rechts und links von dir, wie nah musst du die nach vorne schieben, um die gerade noch im Augenwinkel wahrzunehmen. Und zwar ohne die Augen zu bewegen, sondern ich gucke weiter nach vorne und dann kriege ich irgendwie so einen gewissen breiteren Horizont. Und wenn ich das ein bisschen mache und laufe dann wieder normal durch die Welt, merke ich, hupsala, irgendwas ist anders. Es sind ja ganz kleine Parameter, wo wir an unserem Geist und unserem Körper uns Impulse geben können, die uns unmittelbar helfen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert. So diese kleinen Tricks, die man auf der Bühne oder sonst wie so aus dem Coaching-Training so mitbringt, ganz einfach umsetzbar zu vermitteln. Ja, weil ich denke, das sollte doch jeder wissen idealerweise, wie das funktioniert.
Einverstanden. Ich habe jetzt gerade das auch direkt nochmal ausprobiert. Es ist tatsächlich was ganz anderes. Also ich habe vorher schon sehr konzentriert nur nach geradeaus geguckt und jetzt einfach tatsächlich nochmal mein Horizont an der Stelle erweitert. Und liebe Zuhörer, wenn ihr gerade nicht Auto fahrt, sondern irgendwo in Ruhe diesen Podcast hört, dann probiert es bitte auch aus und schaut mal, ob sich euer Fokus verändert hat. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschlusstipp, der das Ganze nochmal wunderbar abrundet. Also lauft gerne mit breitem Fokus durch die Gegend. Und wenn ihr in einem Unternehmen in einer Führungsposition seid, als Unternehmen in einem Change-Prozess seid oder einfach für die nächste Feier ein interessantes Theaterstück haben wollt, dann nehmt doch gerne auch Kontakt zu Franz Mestre auf. Franz, wie können die Leute dich denn erreichen?
Also, am besten über meine Homepage, franzmestre.de oder für den ganzen Bereich Improvisation, mastersofimpro.de.
Wunderbar, perfekt. Franz, ich danke dir sehr, dass du Gast im Interview warst. Ich denke und bin mir auch sehr sicher, wir bleiben im Austausch. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch Fragen habt, weitergehende Themen wissen wollt, dann wendet euch gerne an uns. Schaut gerne auch vorbei in den sozialen Netzwerken bei Instagram und Facebook. Vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, ganz wichtig. Und ansonsten erreicht ihr uns unter der info@m-x-m.net. Ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und wünsche euch alles Gute. Franz, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sage bis bald und danke dir für die Tipps, die du uns gegeben hast.
Es war mir eine Freude. Danke dir.
Wunderbar. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.